Ja, ihr lieben Geschwister, ich grüße euch ganz herzlich. Ich bin auch stark durch die Grippe dezimiert. Ich war schon erst am Überlegen, ob ich die ganze Reise absage, aber dann habe ich es doch gemacht und dann komme ich natürlich ausgerechnet in Bautzen im Haus eines Allgemeinmediziners unter, vom Andreas Buchholz. Das hat natürlich gut gepasst. Insofern habe ich natürlich vollstes Verständnis für diese Grippewelle, die auch bei euch durchrollt. Ja, ich grüße euch ganz herzlich von der Gemeinde in Darmstadt, da komme ich her, da wohne ich auch zusammen mit meiner Frau, bin verheiratet, wir haben einen kleinen Sohn seit 3,5 Monaten, der natürlich ganz goldig ist. Wir machen in der Gemeinde Jugendarbeit und fühlen uns da sehr wohl. Und beruflich bin ich so im IT-Sicherheitsbereich mit einer halben Stelle unterwegs. Also wenn ihr wissen wollt, was es mit diesem Bundestagshektar auf sich hat, das waren wir natürlich nicht, sowas machen wir nicht, aber sowas in die Richtung machen wir, von der guten Seite natürlich. Und mit der anderen Hälfte meiner Zeit mache ich Reisedienste bei der Kasse Werk des Herrn und freue mich, heute bei euch sein zu können mit einem Thema, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist. Denn heute wollen wir uns mit alttestamentlichen Gesetzestexten beschäftigen. Und wenn ich mal so ein Brainstorming machen würde mit euch, was euch denn dazu einfällt, zu solchen alttestamentlichen Gesetzen, ja, was würde da wohl kommen? Ich glaube, unter uns Christen würden da vielleicht solche Sachen kommen, dass wir denken, ja, das hat ja eigentlich wenig Relevanz für uns. Und dass man da auch so eine gewisse Schreckensvorstellung hat, das sind ja so ganz schematische Regeln, die auch ganz mechanisch eingehalten werden müssen. Man verbindet das Gesetz mit Frust verbindet es als einengt. Man denkt manchmal vielleicht auch das arme Volk Israel, die Armen, dass die das alles halten müssen, gut, dass wir davon weg sind. Das Gesetz vielleicht auch so ein vorläufiger Weg zur Errettung, aber eine große Erleichterung, das gilt natürlich nicht mehr für uns. Ja. Könnte man sich trotzdem fragen, ja, warum beschäftigen wir uns denn überhaupt damit? Und ich will mal so ein bisschen anfangen mit Gesetzen, wie die so zur Zeit damals funktioniert haben. Und ich denke, dass bei dem Thema doch deutlich mehr zu holen ist und dass wir auch bei dem alttestamentlichen Gesetz in Staunen kommen können, was Gott sich dabei gedacht hat und dass wir merken, dass das für uns sehr viel bedeutet und auch eine große Relevanz hat für uns als Gemeinde. Und ich fange mal an mit so einer kleinen Einführung, wie die Gesetze zur Zeit des Alten Testaments überhaupt funktioniert haben. Das ist nämlich komplett anders, als das bei uns ist. Wir denken bei Gesetz immer an unsere Gesetzestexte, wo wirklich jeder Einzelfall schematisch geregelt ist. Aber zur Zeit des Alten Testaments, da hat man Gesetze ganz anders verstanden. Hier habt ihr mal so ein Gesetz, das ist diese Stele von Hammurabi, diesem altbabylonischen König. Und da sind eben hier auf dieser Stele, diesem Stein, da ganz viele Gesetze in Keilschriften eingemeißelt, ein ganzer Text eben. Und es gibt noch andere Texte aus der Zeit, also schon sehr alt, auch schon älter als die Gesetze im Alten Testament, wo man sieht, wie das einfach damals behandelt wurde. Und ganz interessant ist, dass die Gesetze damals anders sind als bei uns, denn die waren gar nicht dazu da, jeden Einzelfall zu regeln. Also die Gesetze damals, die sollten gar nicht beschreiben, was man in jedem Fall tut, sondern die sollen eine ganz besonders herausragende Gerechtigkeit beschreiben. Das sieht man schon allein daran, dass diese Stele hier, die wurde dann irgendwo aufgestellt, ja, von dem weisen König, aber der hat die natürlich nicht auf seinen Marktplatz gestellt, dass wenn ich jetzt nach Babylon kam und auf dem Marktplatz was kaufen wollte, dann stand da nicht, was ich jetzt da machen darf und was nicht, sondern diese Stele, die stand an der Grenze von seinem Land. Da kam man also rein und an der Grenze soll ich lesen, welches Gesetz es da gab, aber zu einem Überfluss wurden die gar nicht alle gehandhabt und eingehalten zu der Zeit, sondern die sollen einfach nur darstellen, wie gerecht dieser König ist. Also merkt er, das ist eine ganz andere Art, daran zu gehen. Und wenn man sich diese Gesetze selber mal anguckt, dann sind das eigentlich vor allem Listen. Damals hat man über alles Listen geführt. Also habt ihr einen Arzt unter euch? Nee, ich glaube nicht. Also nehmen wir mal an, ihr hättet jetzt einen Arzt, der die Mediziner, die haben damals einfach Listen geführt. Die haben zum Beispiel geschrieben, ja, wenn die Grippewelle durch die Gemeinde rollt und die trinken alle Zitronensaft, dann werden die alle bald gesund. Das steht in der Liste. Oder steht da noch drin, wenn die Grippe durch die Gemeinde rollt und du gibst ihnen Gift zu trinken, dann werden die noch kränker. Auch in der Liste. Und beim nächsten Mal, wenn dann wieder die Grippewelle durch die Gemeinde rollt, dann guckt man in der Liste nach, was denn da drin steht und dann orientiert man sich anhand der Liste, was man denn macht. Und so ähnlich funktionieren Gesetze auch. Die sind also vor allem Sammlungen von Fallbeispielen, wo ein ganz gerechtes und weises Urteil genannt wird. Und wenn jetzt das nächste Mal so ein Fall auftritt, dann guckt man in der Liste, ja, was war denn so ähnlich, und da orientiert man sich dran fürs nächste Mal. Und das ist jetzt ganz wichtig, wie diese Gesetze funktionieren. Man sagt, die funktionieren paradigmatisch, das Wort könnt ihr meinetwegen sofort wieder vergessen, aber merkt euch den Inhalt davon. Das heißt nämlich, dass diese Gesetze beispielhafter, musterhaft, modellhaft funktionieren. Die sind also Modelle, die einzelnen Gesetze, die man auf andere Fälle anwenden muss. Also wenn da jetzt zum Beispiel steht, ja, auf dieser Gesetzesdele, wenn ein Menschen einen anderen Menschen schlägt, sodass er stirbt, ja, dann muss der dem, was weiß ich, 100 Silberstücke bezahlen, dann ist das ein Beispiel. Wenn ich jetzt jemanden schlage, sodass er nicht stirbt, sondern nur verletzt wird, dann wäre das der gleiche Fall. Dann würde man eben überlegen, okay, dann bezahlst du eben nicht 100 Stücke, ja, das ist für einen Toten, ja, sondern sagen wir mal, also der Jonathan zum Beispiel, der ist ja im wissenschaftlichen Bereich, da braucht er nur seine Finger. Also wenn der jetzt zum Beispiel am Bein verletzt wäre, wäre nicht so dramatisch. Also sagen wir mal 10 Silberstücke. Ja. Wenn der jetzt an der Hand verletzt wäre, oh, das wäre natürlich dramatisch, sagen wir mal 50 Silberstücke, so ein halber Toter wäre das dann ungefähr, wenn er an der Hand verletzt wäre. Also man wägt einfach ab und überlegt, ja, was passt denn ungefähr dazu, und nimmt das Gesetz als Modell und erweitert das dann. Und das heißt auch, da können wir mal gleich einen Irrtum ausräumen, dass diese Gesetze zu der Zeit, und das gilt auch für die alttestamentlichen Gesetze, gar nicht mechanisch oder so schematisch gehalten werden müssen, also ohne Verstand, ja, einfach nur tun, was da steht, sondern dass die Nachdenken erfordern. Jetzt stellt euch mal vor, ich bin in Alt-Babylon auf dem Marktplatz und ich stoße einen Menschen, ja, sodass er verletzt wird. Dann müsstet ihr als Richter, wenn ihr die wärt, überlegen, ja, welche Strafe nehmen wir denn da? Ja? Toter ist 100 Silberstücke. Und dann müsst ihr jetzt überlegen, ja, was ist denn das gerechte Urteil, wenn der, was weiß ich, am Finger verletzt ist? Ja? Das ist überhaupt nicht einfach. Da muss man nachdenken und das erfordert auch ein weises Urteilsvermögen. Also ihr merkt schon, die Gesetze zu der Zeit, die funktionieren ganz anders als heute, wo es diesen Spruch gibt, dass die EU-Verordnung von Karamellbonbons irgendwie, keine Ahnung, 25.000 Worte hat oder so. Also das heißt, bei uns wird ja jeder Einzelfall geregelt. Wenn ihr zum Beispiel eine Lücke im Steuergesetz findet, ja, dann herzlichen Glückwunsch, ich denke, dann könnt ihr viel Geld machen, weil bei uns in Deutschland jeder Einzelfall abgedeckt ist, aber damals nicht. Wir heute denken vom Prinzip zum Einzelfall. Wir haben dann irgendwie ein Prinzip der Menschenwürde oder das Prinzip der Privatsphäre und das wird dann in ganz viele Einzelgesetze umgemünzt. Zu der Zeit ist es genau andersrum. Man denkt vom Einzelfall zum Prinzip. Das heißt, man listet Einzelfälle auf und versucht darin ein Prinzip zu erkennen. Also ganz anders, als wir das heute machen würden. Wir gucken uns jetzt mal die Gesetze im Alten Testament an, die funktionieren nämlich genauso, die sind also weichen nicht davon ab, und wir gucken uns mal zwei Arten von diesen Gesetzen an, und der erste, das ist genauso ein Fall, das heißt jetzt kasuistischer Rechtssatz, den Begriff könnt ihr meinetwegen vergessen, das kommt davon, dass da ein konkreter Fall geschildert wird. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, die heißen jedenfalls so. Ja, so wie Kasus, ja, Fall in der Grammatik oder so, haben wir Schüler unter uns? Nein, haben wir nicht. Also egal, also es schildert jedenfalls einen Einzelfall. Und da habt ihr diesen Fall, ja, da steht dann zum Beispiel, wenn ein Rind einen Mann oder eine Frau stößt, sodass sie sterben, dann muss das Rind gesteinigt werden. Und dann gibt es noch Unterfälle, falls jedoch das Rind vorher stößig war, ja, dann muss der Besitzer natürlich mehr bezahlen, dann wird er vielleicht selber haftbar gemacht, gibt es noch mehrere Unterfälle. Und wenn man so ein Gesetz liest, dann muss man also überlegen, bei der Auslegung, ja, welcher musterhafte Fall steckt da drin und wie kann man das erweitern. Also jetzt seid ihr natürlich alle Experten an diesen Gesetzestexten. Nehmen wir jetzt mal an, ich bin ein alter Israelit und ich habe einen Widder. Und der Widder, der ist stößig, das weiß ich, der heißt Randolf. Und weil er so stößig ist und mein Nachbar immer mit seinem Esel vor meiner Einfahrt parkt, lasse ich jetzt meinen Widder auf die Straße, als mein Nachbar zunächst mal auch auf der Straße ist. Der Randolf, der Widder, der rennt natürlich voll auf den Nachbarn zu und haut ihn um, sodass er stirbt. Jetzt seid ihr die Richter. Was jetzt passiert? Hier steht ja, wenn ein Rind einen Mann stößt, ja, aber der Randolf ist ja ein Widder. Also bin ich jetzt schuldig oder nicht schuldig? Was meint ihr?
Hm? Der Widder reiht auf der Steuer oder Mahlzeit hinzu und dir selber nur Silberstücke auflegen, weil du hast die Widder geschafft.
Du willst also mir Silberstücke auflegen? Okay, ja. Und den Widder? Was willst du mit dem Widder machen? Ja. Ach so. Ja, aber der war ja schon vorher stößig, der Widder. Ja. Ja. Also ich merke schon, du bist sehr barmherzig mit dem Widder, Randolf. Man könnte durchaus auch sagen, man steinigt den, gell? Könnte man auch machen. Warum? Ich merke schon Gemurmel unter den Richterbänken, ihr denkt nach, das ist sehr gut so, genauso muss man diese Gesetze behandeln. Also nach diesem Gesetz müsste der Randolf gesteinigt werden. Ja? Warum? Weil das Gesetz modellhaft funktioniert. Es gilt eben nicht nur für ein Rind, sondern es gilt auch für ähnliche Fälle. Es gilt genauso für einen Widder. Okay, noch ein Beispiel. Meine Tante, die hat mir mal ihren Hund in Pflege gegeben. Der war dann so 2 Wochen da, als die in Urlaub war. Und dieser Hund, der war schon hochbetagt und der hat bei uns immer die Wohnung gemacht. Ja, jetzt kam meine Tante zurück und ich habe gesagt, es war eine grauenhafte Zeit, der hat bei uns immer in die Wohnung gemacht. Wusstest du, dass der nicht stubenrein ist? Also genau die Frage, ja, war das bekannt, ja? Meine Tante sagt natürlich die typischen Worte eines Hundebesitzers, ja, der macht nichts und der spielt nur. Und ja, das hat er ja noch nie gemacht. Also war nicht bekannt, dass der nicht stubenrein ist. Jetzt die Frage, was passiert jetzt? Ist meine Tante jetzt schuld oder nicht? Nach dem Gesetz.
Wenn
sie
es nicht wusste, ja.
Ja, er nicht. Okay, was ist aber mit dem Hund? Ich meine, der hat bei mir in die Wohnung gemacht. Ja, der hat mich zwar nicht umgestoßen, sodass ich gestorben bin, aber er hat bei mir in die Wohnung gemacht. Was meint ihr? Darf ich den steinigen oder nicht?
Nein.
Nicht? Warum nicht?
Es ist ja kein Fall, wo einer zum Schaden gekommen ist.
Ja.
Und da kann man vielleicht eine Reinigungsfirma beauftragen.
Ah, sehr gut. Okay. Ja, also ich bin natürlich todtraurig, weil ich hätte diesen Hund gerne gesteinigt. Es ist schade, dass ihr mir jetzt keinen Beleg, keinen biblischen dafür gebt. Könnte man vielleicht sagen, er hat ja keinen Menschen gestoßen, dass er stirbt, aber er hat ja meine Nase geschädigt. Könnte ich vielleicht einen Stein auf ihn werfen? Wäre das eine Möglichkeit? Naja, ihr lasst euch nicht da, ihr bleibt bei der Geldstrafe, ich merke schon. Okay, aber ihr merkt, so funktionieren die Gesetze damals zu der Zeit. Ja? Man sieht den Modellfall und erweitert ihn auf ähnliche Fälle und passt auch das Urteil entsprechend an. Jetzt gibt es aber im Alten Testament nicht nur solche Fälle, sondern es gibt noch eine andere Art von Gesetzen. Und die gibt es nirgendwo in der Umwelt in diesen Gesetzestexten. Das sind nämlich sogenannte, ja wieder keine Ahnung, wer sich diesen Begriff ausgedacht hat, die heißen apodiktische Rechtssätze. Also das Wichtige bei denen ist, die geben einfach ein Prinzip wieder, was ganz viel Autorität hat. Kennt ihr alle, du sollst nicht töten. Ja? Da steht kein Wenn-Dann, sondern einfach ganz direkt das Prinzip selber. Du sollst nicht töten. Das heißt, wenn wir so einen Fall auslegen, dann würden wir sehen, welches Prinzip wird dahinter genannt. Und auch diese Gesetze, die funktionieren, das Zauberwort heißt paradigmatisch, da beispielhaft, musterhaft, modellhaft, ja, auch diese funktionieren modellhaft. Habt ihr eine Vorstellung oder habt ihr eine Idee, warum diese Gesetze sich nur im Alten Testament finden und sonst nirgendwo? Warum gibt es sonst immer nur diese Gesetze, diese Fallgesetze zu der Zeit, aber nur im Alten Testament in Israel gibt es solche? Habt ihr eine Idee, warum das so sein könnte? Ja, da haben wir es schon, ja, ich habe die Antwort schon gehört, ja. Das, ja, macht nichts. Eine echte Autorität steckt dahinter, ja? Was war hier noch?
Ich kann ja eigentlich denken, weil das Gnadenprinzip ja noch nicht offensichtlich war.
Ja, das, im Alten Testament ist das Gnadenprinzip ganz offensichtlich. Und zwar, guckt mal in 2. Mose 34, Vers 6, das ist der Vers, wo das Gnadenprinzip am allerdeutlichsten im Alten Testament formuliert wird. Und auch so deutlich, dass dieser der Vers ist, der am häufigsten aufgenommen wird im Alten Testament. Und das ist für die Juden der Inbegriff. Also das gibt es durchaus, aber es hat schon, also das geht schon in eine richtige Richtung. Also, ja? Ja. 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 Ja, aber das könnte man auch mit den Gesetzen irgendwie abdecken. Es gibt nur einen viel naheliegenden Grund. Ja, was denkt ihr dann? Denkt mal an Israel. Was ist denn an Israel anders als an den anderen Völkern? Ja, natürlich, ja, die haben doch einen allmächtigen Gott, ja. Bei den anderen Völkern, die haben ja alle viele Götter. Ja, und das ist ja logisch, da gibt es kein einheitliches Prinzip, aber nur in Israel gibt es einen wahren Gott. Und dieser eine wahre Gott kann Prinzipien von Autorität erlassen. Er kann absolut sprechen, das können die anderen nicht. Das ist der Grund, warum es in Israel zusätzlich solche Gesetze gibt. Also diese beiden Arten gibt es, aber auch die hier sollen als Beispiel aufgefasst werden. Was ist denn zum Beispiel da das Prinzip hinter, du sollst nicht töten, ja? Was steckt denn da für ein Prinzip dahinter?
Die Achtung vorm Leben.
Ja, die Achtung vorm Leben, ja? Das ist das Prinzip dahinter. Oder, dass man Leben nicht einfach ungestraft antasten darf. Ja, also das sind Prinzipien dahinter. Jetzt gucken wir uns mal an, was denn das Ziel von dem alttestamentlichen Gesetz ist und warum diese beiden Arten eigentlich im alttestamentlichen Gesetz gerade so zusammenkommen. Und der Grund dafür, da gibt es noch einen anderen Grund, außer dass es einen absoluten Gott gibt, nämlich der Grund ist, dass das Gesetz im Alten Testament eigentlich gar kein typisches Gesetz ist, sondern es ist im Alten Testament, das, was bei uns in der Bibel als Gesetz übersetzt wird, ja, das ist ja immer dieser Begriff Torah, das ist eine Weisung für Israel und das Gesetz ist eingebettet in einen Bund. Gott sagt also nicht, liebe Leute, jetzt will ich euch mal sagen, wie ihr euch verhalten könnt, hier ist das Gesetz, sondern er sagt, ich habe euch gerettet aus Ägypten und jetzt schließe ich einen Bund mit euch und weil ihr mein Volk seid, will ich euch sagen, wie ihr euch jetzt in Gemeinschaft mit mir verhalten sollt. Das ist sozusagen ein Vertrag. Und das heißt auch, dass diese Gesetze, die wir da finden, eigentlich in diesem Bundeskontext zu verstehen sind und Anweisungen sind an Israel. Und da können wir gleich noch ein Missverständnis ausräumen, nämlich, dass das Gesetz dazu gegeben wurde, ist, um zur Rettung zu führen. Das gibt es im Alten Testament nicht, diesen Gedanken. Im Alten Testament ist das Gesetz nie ein Mittel zur Rettung, auch im Neuen ja nicht. Ja? Es wird ja immer verneint, dass das Gesetz retten kann überhaupt, sondern im Gegenteil, es beschreibt ja die Reaktion eines Volkes, das bereits gerettet ist, natürlich körperlich aus Ägypten. Gott sagt ja nicht, liebe Israeliten, also hier ist das Gesetz, ja, wenn ihr die alle Vorschriften einhaltet, dann rette ich euch aus Ägypten. Sondern Gott sagt, ich rette euch aus Ägypten aus reiner Gnade, ohne dass die was dafür gemacht haben. Aus Gnade rettet er sie und dann sagt er ihnen, da ich euch erlöst, erkauft habe, sage ich euch jetzt, wie ihr euch als mein Eigentum verhalten sollt. Also eine Anweisung, eine Weisung für Israel, wie sie in der Gemeinschaft mit Gott leben können. Und wozu soll das dienen? Das hat verschiedene Gründe, im Gesetz wird das ja gesagt. Einmal natürlich, damit Israel lernt, wie Gott ist, wie der Mensch auch ist, um das Prinzip von Sünde zu offenbaren. Wie geht man mit Sünde um? Was passiert, wenn man Sünde getan hat? Das sieht man natürlich. Dann wird ganz direkt ja auch gesagt, dass es Israel zu einem heiligen Leben verhelfen soll. Kennt ihr alle diesen Vers in 3. Mose, wo steht, seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist das Ziel, Israel soll sich unterscheiden von den anderen Völkern. Und das hat auch wieder ein weiteres Ziel, nämlich, dass es Gottes Charakter vor den anderen Völkern offenbaren sollen. Da könnt ihr mal mit mir aufschlagen, hier in 5. Mose 4, diese Verse. Können wir mal lesen in 5. Mose 4. Da lese ich mal Vers 6. Da heißt es, so bewahrt und tut sie, nämlich die ganzen Bestimmungen dieses Bundes, also das, was vorher und nachher kommt, so bewahrt und tut sie, denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in den Augen der Völker, die all diese Ordnungen hören. Und sie werden sagen, ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation. Denn wo gibt es eine große Nation, die große Götter hätte, die ihr so nah wären wie der Herr, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen? Wo gibt es eine große Nation, die so gerechte Ordnungen und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz? Also merkt ihr, die Völker rundherum, die sollen sagen, Mensch, also in Israel ist was anders. In Israel, da ist alles so weise angelegt. In Israel ist alles so viel gerechter. Und wenn man die Gesetze mal vergleicht mit denen von den Nachbarnvölkern, dann sieht man, dass das auch stimmt. Also zum Beispiel hat die Frau in den ganzen Völkern rundherum keine nennenswerte Stellung. In Israel im Gesetz ist das anders. Die Strafen bei den anderen Völkern, die sind teils drakonisch. Wenn man nur jemand anders angerempelt hat, dann kommt gleich die Hand ab oder sowas. In Israel sind die Strafen maßvoll, viel barmherziger. Also da sieht man etwas von Gerechtigkeit, von Weisheit. Jetzt gucken wir uns mal an, wie diese Ziele hier zum Ausdruck kommen. Das sieht man nämlich darin, wie das alttestamentliche Gesetz aufgebaut ist. Wenn ihr vom alttestamentlichen Gesetz was hört, was würdet ihr denn dann sagen, wäre denn das Wichtigste, was euch zum Gesetz einfallen würde? Ja, welche Gesetze fallen euch da als erstes ein? Wenn ihr an das alttestamentliche Gesetz denkt, die 10 Gebote natürlich, ja. Die 10 Gebote, habt ihr euch schon mal gefragt, warum die 10 Gebote eigentlich so wichtig sind? Warum sind es gerade die 10 Gebote, die jeder Mensch zumindest mal vom Begriff her kennt? Warum sind es gerade die 10 Gebote, auf die wir auch schnell verweisen und sagen, ja, das sind wichtige Gebote? Das hat damit zu tun, wie das Gesetz in diesem Bund seine Stellung hat. Nämlich die 10 Gebote, die stehen ganz am Anfang und die stehen sozusagen an der Spitze dieses Vertrages, dieses Bundes, den Gott mit Israel schließt. Und damals war das so, wenn man so einen Bund geschlossen hat, dann nennt man ganz am Anfang die allerwichtigsten Gesetze. So ganz komprimiert, ja, wie so eine Kurzfassung des ganzen Bundes. Und das macht Gott genauso. Er nennt die 10 Gebote ganz am Anfang und die fassen alles, was kommt, eigentlich komprimiert zusammen. Das soll aber nicht erschöpfend sein. Das soll nicht jeden Einzelfall regeln, das habt ihr schon gelernt, sondern das wird jetzt ergänzt und konkretisiert. Deswegen gibt es dann einen zweiten Teil, das ist das Bundesbuch, das wird so selber bezeichnet als Buch des Bundes. Das hat hier in 2. Mose 20, wo auch die 10 Gebote stehen, fängt das auch an, hat so ungefähr 3 Kapitel. Das ist also ein Dokument, eine Schriftrolle oder wie auch immer die das dann aufbewahrt haben, wo ganz viele Einzelgesetze drinstehen. Auch das mit dem Rind, was ich euch da eben präsentiert habe übrigens, ist ja auch hier draus. Und in diesem Bundesbuch, da werden alle Gebiete aus diesen 10 Geboten hier entfaltet. Da geht es jetzt also auch um Mord, da geht es auch um die Gottesverehrung, da geht es auch um Sabbat, um Zeiten. Also ganz viele der 10 Gebote, die werden hier näher ausgeführt. Und dann geht das noch so weiter, dann wird das noch mehr konkretisiert. In 3. Mose haben wir ganz viele Gesetze, die sich mit Opfern und Priestereinsetzung beschäftigen, die also zeigen, wie Israel heilig leben kann in der Gemeinschaft mit Gott. Dann geht das in 4. Mose noch weiter, kommen noch ganz viele weitere Gesetze über Aussatz und was weiß ich was. Und im 5. Buch Mose gibt es einen Abschluss, denn das 5. Buch Mose ist ein vollständiger Vertragstext. Ist also aufgebaut wie ein Vertrag in der damaligen Zeit, beginnt auch mit den 10 Geboten, die werden da ja nochmal wiederholt im 5. Buch Mose. Und dann werden in diesem 5. Buch Mose ganz viele Einzelgesetze noch genannt und die sind strukturiert, das ist ganz spannend, nach den 10 Geboten. Also wenn ihr mal ab Kapitel 11 hier in 5. Buch Mose lest, dann werdet ihr sehen, dass sich dann erstmal ein Kapitel beschäftigt mit der Zentralität Gottes, ja, wie im ersten Gebot. Dann geht es ein Kapitel um Götzendienst. Dann geht das so weiter, dann geht es irgendwann um die Zeiten, wie beim Sabbatgebot, hinten um dann Tod und Ehren von Eltern und so weiter. Also das ist aufgebaut nach den 10 Geboten und nennt ganz viel Einzelgesetze, um es zu erklären, wie das gemeint ist. Also daran sehen wir, dass Gott das sehr durchdacht aufgebaut hat, dass er das Wichtigste am Anfang nennt und dass man auch sieht, warum die 10 Gebote die wichtigsten sind, weil sie die anderen im Prinzip zusammenfassen und dann ganz viele Erklärungen. Und das ist aber nicht als Zusatz gemeint, sondern es ist einfach als Fortführung oder Erklärung dessen gemeint. Ja? Jeder Teil erklärt sozusagen die Gesetze weiter und führt sie aus. Und ganz am Anfang ist das sehr allgemein und das wird dann immer konkreter in ganz vielen Einzelbeispielen. Und selbst hier unten ist das noch nicht so gedacht, dass jeder Einzelfall abgehandelt wird. Sondern ihr habt ja gelernt, das ist beispielhaft. Man soll daran erkennen, wie man das noch auf viel mehr Fälle erweitern kann sozusagen. Also daran sieht man, dass Gott das sehr durchdacht hat und wir schauen uns mal diese 10 Gebote noch kurz an und daran sieht man nämlich, dass auch die 10 Gebote selber unglaublich weise aufgebaut sind. Ihr kennt ja bestimmt diese Zweiteilung, dass da am Anfang es um das Verhalten Gott gegenüber geht in den ersten 4 Geboten und dann um das Verhalten den Menschen gegenüber. Aber beachtet mal, dass die 10 Gebote so aufgebaut sind, dass sie aus 10 unterschiedlichen Bereichen jeweils ein Gebot nennen. Hier werden alle Bereiche des Lebens genannt und zu jedem Bereich des Lebens wird jeweils das schlimmste Vergehen genannt. Also das ist nicht zufällig, dass diese Gebote genau so aufgebaut sind. Am Anfang geht es um andere Götter, ja, das ist die Zentralität Gottes. Wenn man das einmal kapiert hat, das ist auch logisch, setzt sich's fort, ja, dann muss man von Götzendienst reden, da wird also das schlimmste Vergehen aus dem Bereich des Götzendienstes genannt. Dann geht es um heiliges, unheiliges Trennen, ja, den Namen Gottes nicht zu nichtigem aussprechen. Das schlimmste Vergehen, was man machen kann, Heiliges und Profanes zu vermischen, ist den Namen Gottes in den Schmutz ziehen. Dann geht es um besondere Zeiten, da ist wieder der Sabbat das Allerwichtigste. Ja, wenn man den Sabbat nicht hält, das wird mit der Todesstrafe bestraft. Das ist das schlimmste Vergehen, wenn man Gottes Zeiten nicht einhält. Und so weiter, so geht das weiter. Ja. Schlechte Nachricht für Kinder, ja. Also das schlimmste Vergehen, was man gegen Autorität machen kann, ist Vater und Mutter nicht gehorchen. Das ist ja grausam. Ja, Vater und Mutter gehorchen, nicht gehorchen, ist ja viel schlimmer, als würde ich dem Lehrer mit einer Papierkugel hinters Ohr verfahren. Ja? Das ist viel schlimmer. Daran merkt man, Gott ist das wichtig. Aber jetzt ist es nicht nur so, dass da 10 unterschiedliche Bereiche, nämlich alle Bereiche eigentlich des Lebens genannt werden, ja mit Sexualität, Eigentum, sogar der Bereich des Gerichtes, der Wahrheit und so weiter wird genannt, sondern die Gebote, die nehmen in der Schwere ab. Also das Schwerste von diesen 10 Bereichen widersteht am Anfang. Das ist nämlich, wenn man Gott nicht als Mittelpunkt anerkennt. Nicht ganz so schlimm ist es dann, ein Götterbild zu machen, wenn man schon den wahren Gott hat, der ist aber immer noch hinreichend schlimm. Und das Gebot, was zum Übertreten am wenigsten schlimm vielleicht ist, ist Begehren. Aber ihr merkt, Begehren, ja, das passiert uns ja jeden Tag vielleicht mehrfach. Ja, wenn der Arbeitskollege oder Nachbar mit seinem neuen Smartphone darum spielt, schon hat man, neidisch. Das nimmt also in der Häufigkeit gerade andersrum ab. Das unten, das passiert uns am allerhäufigsten und dass wir einen anderen Gott neben Gott haben oder dass wir ein Götterbild in unserem Garten bauen, das passiert vermutlich nicht so häufig. Also ich denke zumindest in Großschönau ist das nicht so häufig, oder? Wie ist das? Wie handhabt ihr das? Also da merkt ihr, dass das unglaublich komprimiert aufgebaut ist und man allein darüber nachdenken könnte und Gottes Werte erkennen kann. Ja? An den 10 Geboten kann man erkennen, wie Gott Werte ordnet, was für ihn wichtig und weniger wichtig ist. Ja, hier für die Kinder ist jetzt eine gute und schlechte Nachricht. Also Vater und Mutter ehren ist so mittelschwer vom Vergehen, ja, wenn man es nicht tut. Aber es ist auch so mittelhäufig, gell? Habt ihr auch gesehen. So, kann durchaus mal passieren, so einmal am Tag vielleicht, dass man dagegen verstößt. Also ihr seht, dass Gott da sehr viel Weisheit reingesteckt hat. Und dass das nicht zufällig ist, dass diese anderen Völker die Weisheit Gottes daran erkennen können. Jetzt will ich mal noch ein ganz typisches Thema ansprechen, nämlich die Frage, ob das Gesetz im Alten Testament eigentlich Freude oder Frust ist. Wir denken ja immer so, ach, die armen Israeliten, wie können die denn nur darunter geknechtet leben? Ja, alles so streng und ohne Barmherzigkeit. Aber wenn man sich das mal anguckt, ja, welche Weisheit in dieser Weisung, die Gott da gibt, drinsteckt, dann merkt man, dass ganz viel von dem, was wir für moderne Errungenschaften halten, da eigentlich schon drinsteckt. Schaut euch zum Beispiel mal den politischen Bereich an. Ja. Wir denken, wir haben so eine Gewaltenteilung in Deutschland, das ist was vom modernen Rechtsstaat, oder wir führen das vielleicht noch auf die Griechen zurück, aber in Wirklichkeit findet sich das schon hier im alttestamentlichen Gesetz. Der König zum Beispiel, der durfte ja nicht alles machen. Der König, der durfte sich zum Beispiel nicht selber einsetzen, der König durfte auch kein Gesetz verändern, hatte also nicht die Macht über ja, neue Gesetze, über die Legislative würden wir heute sagen. Er konnte auch nicht in religiösen Belangen entscheiden, sondern das durfte nur der Priester. Der Priester allerdings, der konnte selber nicht sagen, ich bin gerecht sein, er konnte kritisiert werden vom Prophet. Der Prophet konnte den Priester kritisieren, den König kritisieren. Die alle hatten keine unbeschränkte Macht. Der Prophet dagegen, der konnte natürlich keine Entscheidung treffen. Das wiederum konnte nur der König. Aber der König, der konnte nicht die Entscheidung treffen zu opfern. Das durfte nur der Priester. Also ihr merkt, jeder hat einen eigenen Bereich und nur wenn diese Bereiche zusammenspielen, dann funktioniert es. Keiner von diesen Gruppen kann die Macht an sich reißen. Und wenn es passiert, es in Israel passiert, dann gegen das Gesetz. Ja, wenn zum Beispiel ein König sich Dinge rausnimmt, selber zu opfern wie der Saul oder was weiß ich. Dann genau in der Rechtsprechung ist es ähnlich. Das sind unglaublich weise Prinzipien dahinter, nämlich dass die Rechtsprechung beim Volk ist in den Toren. Schwierige Fälle macht der König, aber die einfachen Fälle machen wir hier in Groß-Schönau. Ja? Nehmen wir zum Beispiel mal an, also ich hätte jetzt die Vermutung, dass du ein neues Smartphone hast und das zum Götzen gemacht hast. Ja? Jetzt möchte ich dich also anklagen. Und da auf Götzen steht ja der Tod. Ne? Also gut, und zwar möchte ich das deshalb, damit ich dein Smartphone kriege. Hast du es dabei? Also wenn wir, okay, dann könnte ich es vielleicht sofort bekommen, wenn wir das Urteil jetzt ausführen könnten. Ja? Also ich möchte sein Smartphone, ich knage ihn also an. Jetzt ist es natürlich so, ich kann das ja gar nicht alleine durchziehen, sondern ich brauche ja 2 oder 3 Zeugen. Jetzt habe ich natürlich gute Verbindung zu euch. Ich sage mal, ihr seid meine 2 Zeugen. Ich habe euch bestochen ordentlich. Ja, ihr müsst mitmachen. Ich brauche euch beide. Ja? Einer reicht nicht. Du musst auch mitmachen. Bist dabei? Okay. Also wir klagen ihn jetzt mit an. Ja, ihr sagt einfach, ihr habt auch gesehen, wie er das Smartphone hatte und es angebetet hat. Ja? Super. Ja, also alles klar, oder? Jetzt seid ihr das richtende Volk. Wir haben 3 Zeugen. Also sprechen wir ihn schuldig, oder? Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass einer von euch bezweifeln könnte, dass diese Zeugen hier überhaupt zuverlässig sind. Ja, ihr könntet mal fragen, ja Moment mal, also das stimmt vielleicht gar nicht, weil so wie ich den kenne, ich glaube nicht, dass der sein Smartphone angebetet hat. Und außerdem hat der auch gar keinen Altar, wie ich das vielleicht zu Hause, wie ich das behaupten würde. Und ihr könntet einfach in seine Wohnung gehen, nachschauen und stellt fest, da ist gar kein Altar. Und da ist auch schon gar kein Smartphone drauf. Höchstens der Fernseher und das, was da drunter ist, nennt sich Fernsehkommode. Also, Anklage vom Tisch. Was passiert jetzt mit uns dreien hier? Sorry, dass ich euch jetzt mit reingezogen habe. In Israel wird der falsche Zeuge mit der Strafe belegt, die er dem Angeklagten zugedachte. Das heißt, ich wollte ihn steinigen, ja? Jetzt bin ich selber dran. Ihr auch, tut mir leid, dass ich euch mit reingezogen habe. Wir drei sind jetzt tot. Angenommen, du möchtest jetzt auch sein Smartphone haben. Beim nächsten Mal überlegst du dir natürlich ganz genau, ob du ihn falsch anklagst, weil du weißt, wenn du dich irrst, bist du selber tot. Merkt er, wie das verhindert, dass man einfach drauf losprozessiert in Israel? Das macht man nicht. Merkt er, wie das verhindert, dass man leichtfertig ungerechte Anklage hebt? Das macht man nicht in Israel. Denn am Schluss stirbt immer einer. Entweder der Zeuge, der falsche Ankläger, ja, oder der Angeklagte zu Recht. Aber es ist hochgefährlich, falsch anzuklagen. Und damit wird ein Schutz geschaffen für die Schwachen und die Armen und die Unschuldigen. Das ist unglaublich weise erdacht. Schaut mal wirtschaftlich, wie das funktioniert. Das Land, da wird für gesorgt und es gibt keine Schere zwischen Arm und Reich in Israel. Warum nicht? Weil die typische Schuldenspirale, die uns passiert, die gibt es in Israel nicht. Ich habe einen Bäckerbetrieb und jetzt geht mein Laden gerade nicht so gut, also muss ich einen Kredit aufnehmen. Jetzt hat er aber so hohe Zinsen, okay, jetzt gerade nicht, ja, aber sagen wir mal so, sonst so, ja, dass ich die kaum zurückzahlen kann, also verkaufe ich einen Teil von meinen Backgeräten. Jetzt kann ich aber nicht mehr so viel Brötchen backen, kriege also nicht mehr so viel Geld. Jetzt muss ich noch mehr verkaufen. Irgendwann ist mein ganzer Laden futsch, habe nur noch Schulden. Ihr merkt, da geht eine Abwärtsspirale in Gang. Das gibt es in Israel gar nicht. Warum nicht? Denn wenn ich mich verschulde und mich selber verkaufen muss als Sklave, im 7. Jahr bin ich wieder frei. Selbst wenn ich mein Land verkaufe, spätestens im Jubeljahr ist es wieder meins. Man kann in Israel nicht dauerhaft Land verlieren. Man kann seinen Familienbesitz in Israel nicht weitergeben. Außer man ist so ein König wie Ahab und will den Weinberg vom Naboth, ja? Das geht nur auf ungerechte Weise gegen das Gesetz. Aber das geht nicht in Israel. Und die Armen, die werden automatisch dadurch geschützt. Ja, keiner kann dauerhaft in Armut fallen. Außerdem gibt es ja noch die Sozialfürsorge. Ja, das, was bei uns heute vielleicht eine Sozialhilfe ist, gab es damals ja auch schon. Der Zehnte für die Armen, die dürfen die Felder abernten. Man muss sich um die Schwachen kümmern. Wenn sogar dem Hasser irgendein Viech wegläuft, dann muss man das ihm zurückbringen. In Israel muss man füreinander sorgen. Merkt ihr, wie gut das funktioniert, welche Weisheit da drin ist? Merkt ihr, dass die Leute in Israel nicht gesagt haben, ach, das Gesetz, das knechtet uns, das ist ja so eine blöde, so eine blöde Knechtschaft da, sondern die haben natürlich gesagt, das ist genial, das ist super. Und der Hammer ist, dass in all diesen Gesetzen auch noch Gott im Mittelpunkt steht. Also, das Gesetz ist im Alten Testament, und das wundert dann gar nicht, immer Freude. Es ist nie Frust im Alten Testament. Denk mal an diese Aussage hier von Psalm 119, wo der Schreiber sagt, wie liebe ich dein Gesetz. Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Sowas würden wir nicht sagen, aber das kann man in Israel sagen, weil das genial ist. Versteht ihr so ein bisschen, warum der Schreiber sagt, ich kann darüber nachdenken und ich verstehe immer mehr, Mensch, wie weise Gott ist. Versteht ihr, dass der überhaupt sagt, ich muss darüber nachdenken, weil erst dann komme ich dem auf die Schliche, was da alles angelegt ist. Das ist unglaublich genial und weise durchdacht. Und dass er sagen kann, ich liebe das Gesetz, ja? Es ist ein Schutz für mich, es gibt mir den richtigen Weg, es zeigt mir, wie Gott ist. Da ist ganz viel Schatz drin, ganz viel Weisheit. Allerdings sagt das Gesetz auch, dass es immer von einer Herzenshaltung des Glaubens gehalten werden muss. Das betont das Gesetz auch. Das Gesetz ist kein Weg zur Rettung, haben wir schon gelernt. Im Gegenteil, das Gesetz sagt, wenn du es richtig behandeln willst, dann musst du gläubig sein. Denkt mal an 5. Mose 6, ja, wo das heißt, du sollst den Herrn lieben mit deinem ganzen Herzen. Das kann man nur aus einer richtigen Herzenseinstellung tun. Oder dass hier sogar gesagt wird, beschneidet eure Herzen. Ja, das heißt, auf gut Deutsch her, bekehrt euch, wird da gesagt, im Gesetz. Ja. Das Gesetz soll man nicht einfach nur mechanisch halten, sondern von einer Herzenseinstellung des Glaubens aus. Das tut der Schreiber hier. Wenn man das nicht tut, wenn man natürlich ein ungläubiges Herz hat und dem Gesetz entgegenbringt, dann bewirkt das Gesetz allerdings Frust und Tod. Zum Beispiel Israel, weil in vielen Zeiten größtenteils ungläubig. Ja, und was bewirkt ein Gesetz von einem heiligen Gott? Es sagt, wenn ihr mir nicht gehorcht, dann werdet ihr aus dem Land vertrieben, dann werdet ihr sterben. Genau das ist ja passiert. Also auf die falsche Herzenseinstellung, da bewirkt das Gesetz Frust und Tod. Und das kennt ihr auch in Römer 7 oder anderen Stellen im Neuen Testament, wo das thematisiert wird. Aber das ist sozusagen nicht der Schwerpunkt des Gesetzes oder das Ziel des Gesetzes. Es offenbart hier die Sünde, die Unvollkommenheit des Menschen, aber es ist eigentlich dazu da, aus einer Herzenseinstellung gehalten zu werden, die sagt, ich kann das nicht vollkommen halten, deswegen rechne ich mit einem gnädigen Gott. Das ist im Alten Testament auch schon so. Gut, jetzt kommen wir mal zum Schluss von diesem Teil und gucken, was wir denn eigentlich mit dem Gesetz zu tun haben. Was haben wir mit dem Gesetz zu tun? Erstens, wir müssen das Gesetz nicht halten. Ja, wir sind nicht unter Gesetz. Große Erleichterung in der Gemeinde in Groß-Schönau. Denn, Grund A, wir sind keine Israeliten. Das ist, glaube ich, der wichtigste Grund, warum wir das Gesetz nicht halten. Warum halten wir das Sabbatgebot nicht? Nicht, weil es im Neuen Testament nicht wiederholt wird, sondern weil wir keine Israeliten sind. Wir standen nie unter dem Berg Sinai, wir haben dem nie zugestimmt, diesen Bund, der galt auch nie für uns, ja, selbst wenn wir es wollten. Wenn wir Juden wären, seid ihr Juden? Ich habe ja gar nicht nachgefragt. Vielleicht gilt ja das Gesetz auch für euch. Praktiziert ihr eigentlich die Beschneidung? Nein, ihr seid aber nicht ganz davon überzeugt, oder? Also, okay, sagen wir mal, ihr seid gemischt, ja, Juden und Heiden gemischt. Aber selbst für die Juden unter euch gilt das Gesetz auch nicht, wenn ihr gläubig seid. Denn dann sind wir alle mit Christus dem Gesetz gestorben. Jetzt könnte man sagen, ja gut, wozu, was redest du dann die ganze Zeit? Ja? Was hat das dann überhaupt für uns zu tun? Das Gesetz ist natürlich immer noch Teil der Schrift. Und Paulus sagt, es ist für uns nützlich. Auch wir sollen davon lernen. Auch wir können überführt werden, zurechtgewiesen werden, unterwiesen werden im Gesetz. Und wir merken auch schon wie, nämlich indem wir die Prinzipien dahinter verstehen, die Gott da reingelegt hat. Das heißt, wir können auch Gottes Gerechtigkeit sehen, ja? Seine Weisheit im Gesetz. Wir können über Gottes Charakter lernen, seine Wertmaßstäbe, die wir in den 10 Geboten uns zum Beispiel angeschaut haben. Wir können auch die Prinzipien auf unser Leben anwenden. Und wir können auch ein Zeugnis dadurch sein, ja, für andere um uns herum, die Gottes Weisheit daran sehen. Wie passiert das jetzt, wenn wir so ein Gesetz haben vor uns, ein alttestamentliches? Wie machen wir das genau, dass wir das anwenden, dass das für uns einen Wert hat? Ich würde sagen, man kann einfach 3 Schritte machen bei so einem Gesetz. Die sind übrigens nicht nur fürs Gesetz, ja, die könnt ihr immer anwenden, wenn ihr die Bibel auslegt. Erstmal versuchen wir, einen Text, jetzt so ein Gesetz im Zusammenhang zu verstehen. Was meint das zu der Zeit? Dann zweitens versuchen wir, das Prinzip dahinter zu formulieren, zeitlos zu formulieren. Und dann drittens übertragen wir das in unseren heutigen Kontext, der anders ist, kulturell anders. Wir haben keine Rinder mehr im Stall, also ich nehme an, die meisten von euch nicht. Wir haben einen anderen heilsgeschichtlichen Kontext, ja, wir sind nicht Israel, aber wir können die Prinzipien übertragen. Und jetzt können wir sozusagen diese 2 Schritte, ja, einmal diesen Schritt der Auslegung, das sind die ersten 2 Schritte, und diesen Schritt der Anwendung einfach mal zum Schluss an einem Beispiel machen. Jetzt habe ich 3 Möglichkeiten für euch, 3 Beispiele, und ihr könnt euch jetzt aussuchen, welches davon wir nehmen. Ja, es gibt einmal easy, es gibt hart oder ultra hardcore. Ich habe gelernt, in der DDR nimmt man keine Amerikanismen. Ich habe gelernt, dass zum Beispiel ultra hardcore auf Russisch heißt Orchin Yachorli. Stimmt es? Also ich hätte es auch auf Russisch hinschreiben können, aber ich kenne ja die Schrift gar nicht. Jetzt ist es ein bisschen komplizierter mit diesen Beispielen. Also ihr könnt euch jetzt aussuchen, was ihr wollt. Ihr könnt auch sagen, wir machen gar kein Beispiel. Wenn ihr sagt, wir machen eins, die geben unterschiedlich viele Punkte. Also das gibt 50, das gibt 100 und es gibt 150 Punkte. Die Situation wird jetzt noch dadurch schwierig, dass ich das natürlich auch den Gemeinden in Bautzen und Bertelsdorf vorgestellt habe. Und die haben natürlich, ihr werdet es kaum glauben, alle 3 Beispiele gemacht, erfolgreich bestanden und 300 Punkte gesammelt. Also ihr habt natürlich jetzt die Entscheidung, ich will euch überhaupt nicht drängen, ich habe das auch gestern in Bertelsdorf gesagt, ja, wenn ihr jetzt alle 3 Beispiele macht, dann bleibt den in Großschönau ja gar nichts anderes übrig, als nachzuziehen, aber das müsst ihr nicht. Ihr könnt auch beim nächsten Kreistreffen einfach sagen, nö, wir haben da keine Punkte gesammelt, wir sind da einfach voll untergegangen bei der ganzen Sache, ja. Also jetzt eure Entscheidung, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Ihr könnt jetzt sagen, wir machen entweder nur Ultra-Hardcore oder nur Easy oder wir fangen mal mit Easy an und gucken dann weiter. Also was wollt ihr? Easy. Ihr fangt mit Easy an, ja, das dachte ich mir irgendwie schon. Gut, also wir nehmen mal Easy. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Wir machen jetzt einfach die 3 Schritte, ja. Erster Schritt, Text im Zusammenhang verstehen. Ehre Vater und Mutter. Ja, ich meine, es ist irgendwie klar, was man machen soll. Es hat was mit Autoritäten zu tun, haben wir gesehen. Hat auch vielleicht noch was mit Altersvorsorge zu tun in der Zeit damals, dass man sich auch im Alter um die Eltern noch kümmert. Ja, aber ist, glaube ich, nicht so dramatisch, oder? Kinder ist irgendwie schwer zu verstehen. Ja, ihre Vater und Mutter ist irgendwie kompliziert. Nee, irgendwie nicht, oder? Na gut. Was würdet ihr sagen, Schritt 2? Was ist das Prinzip dahinter? Autorität achten, genau, das wäre das Prinzip. Ja? Man könnte es auch noch einfacher formulieren. Man könnte auch formulieren, Ehre Vater und Mutter. Als Prinzip. Ja, das ist easy, ja? Das Prinzip steht direkt da drin. Ehre Vater und Mutter, ja? Heißt Ehre Vater und Mutter. Ist nicht so, ist ja easy. Okay, und jetzt wollen wir das in unseren heutigen Kontext übertragen. Was könnte das heißen heute? Ehre und Vater und Mutter. Genau, es ist ja easy, ja, logisch, ja? Ehre Vater und Mutter heißt das natürlich, ja? Ja, weil heute, ich meine, wir haben immer noch Vater und Mutter. Ja, Rinder haben wir nicht mehr, aber Vater und Mutter haben wir doch noch. Also kulturell hat sich da irgendwie nichts geändert. Vielleicht mit der Altersvorsorge ein bisschen, ja, dass man vielleicht auch im Alter nochmal nach den Eltern schauen soll. Gut. Aber sonst, ja, Ehre Vater und Mutter ist irgendwie nicht so dramatisch. Okay. Jetzt wird es ein klein bisschen schwieriger dadurch, dass der Satz ja noch weitergeht. Diese Schwierigkeit, die gucken wir uns noch an. Das geht ja noch weiter, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Was machen wir damit? Was steht da für ein Prinzip dahinter? Ja, Gott segnet Gehorsam. Ja? Das ist das Prinzip dahinter. In Israel, in dem damaligen Zusammenhang, wenn man gehorsam ist, dann gibt Gott als Belohnung das Land. Das ist Teil dieses Bundes. Das Prinzip dahinter ist aber ganz einfach, Gott segnet Gehorsam. Ja? Und was heißt das heute auf unseren Kontext übertragen in der Gemeinde? Gott segnet Gehorsam heißt das. Ja? So ist das. Ja? Liebe Kinder, Gott segnet Gehorsam. Okay, jetzt habt ihr easy geschafft, würde ich sagen. Wollt ihr noch eins oder wollt ihr mit 50 Punkten nach Hause gehen? Ich meine, 50 sichere Punkte sind 50 sichere Punkte. Wollt ihr wirklich? Ja, das ist jetzt aber hart, gell? Das ist jetzt nicht so medium oder so, das ist schon hart. Ja, das wollt ihr so. Okay, wir machen das. Ha? Wollt ihr doch nicht? Da habt ihr es. Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt. Ja, ihr habt das so gewollt. Also, was heißt das in seinem damaligen Kontext? Stellen wir es uns kulturell vor. Der Ochse läuft in seiner Mühle und er trischt. Und ich binde ihm das Maul zu. Was passiert? Ja, aber also erstmal läuft er noch, schon klar, ja. Aber nicht mehr so lange, okay, ja gut, ja. Irgendwann fällt er um. Okay, haben wir verstanden, glaube ich. Was ist das Problem, wenn der Ochse nicht mehr lange läuft? Ja, da fehlt das Arbeitstier, ja, da ist die Mühle sozusagen leer. Das ist ja auch blöd. Soll niemand doch irgendwas Gutes tun? Du hast ja gleich schon das Prinzip formuliert, sag's nochmal.
Soll niemand doch irgendwas Gutes tun?
Ja, das könnte man so sehen, das ist eine interessante Formulierung, ja. Wie könnte man das noch formulieren, das Prinzip dahinter?
Dass jeder seinen Anteil hat, an dem, was die
Erde hat. Ja, genau, ja. Wie noch? Noch Ideen? Ja, wer arbeitet, soll essen, ja. Das sind die Prinzipien dahinter. Okay, wie können wir das in unseren heutigen kulturellen Zusammenhang, Kontext übertragen? Habt ihr Ochsen?
Mindestlohn,
ja, okay, ja. Also erstmal könnte ich sagen, ich tanke mein Auto, ja, sonst bleibt es stehen. Okay, das macht jeder von uns sowieso. Was heißt es vielleicht in der Gemeinde? Ist es hier nur, ist es eigentlich damals nur auf den Ochsen bezogen? Ja. Natürlich, stellt euch mal vor, ich habe jetzt 3 Dreschplätze, ja? Am ersten ist mein Ochse, am zweiten mein Esel und der dritte ist leer, weil da war nämlich der Randolph, der Widder dran, aber der ist ja gesteinigt worden. Also was mache ich jetzt mit dem leeren Platz? Jetzt stelle ich da meinen Sklaven ran. Gilt es für den auch? Darf ich den Maulkorb anlegen? Nein. Denn es ist, die Gesetze sind, wie heißt das Wort? Modellhaft, musterhaft, beispielhaft, ja? Es gilt natürlich auch für Arbeiter, logisch. Und heute auch noch. Und jetzt kennt ihr natürlich alle, also was heißt es denn dann für heute, für die Gemeinde? Denkt an einen Missionar. Genau, ja. Wenn wir einen Missionar haben, der arbeitet, wir sollen ihn versorgen, dass er seine Arbeit weiter tun kann. Das ist das Prinzip dahinter, dass er nicht umkippt oder zurückreisen muss. übertragen. Ja? Das ist das Prinzip dahinter. Und jetzt kennt ihr natürlich alle, dass diese Stelle ja auch genauso von Paulus verwendet wird. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr mal aufschlagen, 1. Korinther 9, Vers 9, wo Paulus dieses Gesetz hier verwendet. Da sagt er, ich lese mal Vers 7, wer tut jemals Kriegsdienst auf eigenen Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst dessen Frucht nicht? Oder wer hütet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? Rede ich dies etwa nach Menschenweise? Oder sagt das nicht auch das Gesetz? Denn in dem Gesetz, Mose, steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Ist Gott etwa nur um die Ochsen besorgt? Oder spricht er nicht durchaus um unseretwillen? Woher weiß Paulus, dass Gott nicht nur die Ochsen mit dem Gesetz meint? Woher weiß er das? Richtig. Man denkt hier, wenn man das liest, der Paulus, der geht voll an dem Sinn des Gesetzes vorbei. Ist aber nicht so. Paulus weiß ganz genau, wie diese Gesetze gemeint sind. Sie sind modellhaft gemeint. Und er wendet es goldrichtig an. Er sagt, das gilt auch. Natürlich neben dem Ochsen, dem Esel, dem Widder, auch für uns Menschen. Und nimmt es als Argument. Okay, ich glaube, das haben wir verstanden. Jetzt habt ihr die Wahl. Ihr habt jetzt 200 sichere Punkte, ja? Nee, Quatsch. 150 habt ihr, ja? Also ihr könnt jetzt sagen, ihr legt nochmal 150 drauf, ist aber ultra hardcore, ja? Orchard ja Shorley oder so. Oder ihr geht jetzt nach Hause mit 150 Punkten. Was wollt ihr machen? Ihr versucht es. Ja, wenn ihr scheitert, man kann auch minus 150 Punkte dann kriegen. Ist das euch schon klar, gell? Also gut. Aber wenn ich das jetzt hinmache, dann kann ich es nicht wieder wegmachen, gell? Na, ihr wollt es so. Da habt ihr es. Du sollst das Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Also was heißt das? Was heißt das in seinem damaligen Zusammenhang? Hat das vielleicht was mit richtiger Ernährung zu tun? Es ist vielleicht ungesund, wenn man das Böckchen der Milch seiner Mutter kocht. Nee, also das schon mal nicht. Schmeckt es vielleicht nicht, wenn ich das Böckchen der Milch seiner Mutter koche? Boah, also könnte durchaus gut schmecken. Was hat es dann wohl für einen Sinn? Ja, das ist ultra hardcore, Leute. Also ich kann es jetzt nicht wieder wegnehmen.
Also die Juden haben das ja ganz extrem.
Ja, genau. Die haben ja Milch und Fleisch getrennt. Genau. Kann das der Sinn des Gesetzes sein? Wir warten ab. Ich gebe mal eine kleine Zusatzinformation. Also das ist wirklich das allerschwerste Gesetz, was ich kenne im ganzen Gesetz. Ja, also wenn ihr das jetzt meistern könnt, ja, dann könnt ihr morgen alle Texte auslegen. Also ich gebe euch eine kleine Zusatzinformation. Nämlich, man hat Texte gefunden damals, aus den Nachbarstädten von den Kanaaniter. Und da steht drin, dass die Kanaaniter das als Fruchtbarkeitskult gemacht haben. Die haben also das Böckchen genommen, in der Milch seiner eigenen Mutter gekocht und haben gedacht, dadurch würden sie Baal stimulieren, dem Land Fruchtbarkeit zu geben. Also dass der Baal irgendwie dann sieht, oh ja, die Muttermilch, das hat vielleicht was mit Fruchtbarkeit zu tun und dann stimuliert wird. Ja? Ganz komische Vorstellung. Und jetzt sagt Gott natürlich in Israel, also ihr macht das bitte nicht so. Warum eigentlich nicht? Ich bin jetzt Israelit, hier läuft mein Gartenzaun, ich wohne direkt an der Grenze, hier wohnt der Kanaaniter. Und weil ich ja so ein Feinschmecker bin, nehme ich jetzt das Böckchen und koche es in der Milch seiner Mutter. Ich bin aber ganz fromm dabei, ja, also ich will damit keinen Fruchtbarkeitskult erwecken oder so. Ich mag das halt einfach nur, wenn das in der Milch seiner Mutter gekocht ist. Ich bin halt ein Feinschmecker, koche das also. Der Kanaaniter steht am Gartenzaun, guckt mir zu und sieht das. Was denkt denn der jetzt? Ganz genau. Der denkt, der Israeliter, der glaubt gar nicht an seinen Jahwe, ja? Dieser Jahwe, der ist gar nicht so mächtig. In Wirklichkeit muss man den auch mit solchen ganz komischen Kulten stimulieren. Das denkt der Kanaaniter. Wird jetzt was von Gottes Weisheit und Gerechtigkeit deutlich, wie das ja sein soll im Gesetz? Nein. Deswegen sagt Gott, lasst das. Lasst es, solche Sachen zu tun, die missverständlich rüberkommen bei den anderen. Was ist das Prinzip dahinter? Nummer zwei.
Dass man sich nicht mit letzten dynamischen Praktiken
Ja, die missverstanden werden können. Genau, ja. Denn dass ich Götzendienst nicht tun darf, das wusste ich ja vorher schon. Aber hier geht es um eine Praxis, die von anderen so verstanden wird, auch wenn sie von mir gar nicht so gemeint ist. Ja, es geht darum, dass etwas wie eine Anbetung eines falschen Gottes aussieht, obwohl sie es vielleicht von mir aus gar nicht ist. Ja, also tu nichts, was missverständlich rüberkommt in der Anbetung dessen, den du anbetest. Oder so wirkt, als würdest du einen anderen anbeten. Was heißt das jetzt in unserem kulturellen und heilsgeschichtlichen Kontext?
Dass ich esoterische Sachen oder abergläubische Sachen versuche zu vermeiden.
Genau, natürlich, ja. Stellt euch vor, ich bin halt sehr pferdverbunden und liebe daher Hufeisen. Und die mache ich jetzt an mein Auto vorne dran, über meine Wohnung, in jedes Zimmer und so weiter. Und dann bin ich halt noch sehr naturverbunden und deswegen hänge ich mir auch immer so ein vierblättriges Kleeblatt hier so in mein Hemd und laufe auch immer mit einzelnen Pfennigen rum und wo so Glückskäfer drauf sind und so. Was denkt jetzt der Nachbar, der mich sieht? Der denkt, ich glaube daran. Ja? Der denkt, dein Gott, der ist gar nicht so stark, denn dann bräuchtest du das ganze andere ja nicht. Vielleicht meine ich das gar nicht so, aber es kommt so rüber. Und das heißt, lass das lieber, wenn es so rüberkommt. Was könnte das noch heißen heute? Ja. Genau. Genau. Also bei uns ist das auch ein Thema. Bei uns ist ja diese Burg Frankenstein, ja, wo die Hochburg ist von Halloween. Und da wird dann, ist ja so ein Geisterkult auch damit verbunden und da wird dann rumgetanzt und so weiter. Und wenn wir da mitmachen würden oder unsere eigenen Kinder da hinschicken würden, vielleicht würden unsere Kinder das gar nicht so verstehen. Ja, die würden denken einfach nur, wir feiern da ein Kürbisfest. Aber es würde so rüberkommen, als würden wir das unterstützen, was wir nicht wollen. Ja, deswegen verteilen wir dann lieber Flyer oder so, Traktate. Was ist denn mit dem Thema Weihnachtsbaum? Also der Weihnachtsbaum, der hatte ja was zu tun mit der Vertreibung böser Geister. Jetzt habt ihr einen Weihnachtsbaum? Wer hatte von euch einen Weihnachtsbaum in der Bude stehen? Ja, also jetzt kommt der Nachbar, der Kananiter, zu euch in die Bude und sieht euren Weihnachtsbaum. Ja, was denkt er jetzt? Was denkt er? Ja, stimmt. Okay, dann sagen wir der typische Bürger aus Großschönau. Ja.
Martin Luther hat den ja doch eingesetzt, oder Martin Luther ging das in der christlichen Welt ein.
Ja.
Und so eine gewisse Tradition, die
ja
mit dem Weihnachtsfest verbunden wird.
Ja. Also was denkt der, wenn der reinkommt? Denkt der, oh, das sind ja Götzendiener? Nee. Der denkt, oh, hier ist Weihnachten. Ja? Sonst denkt er nichts dabei. Es sei denn, er hat gerade vorher bei Wikipedia vielleicht die Geschichte des Weihnachtsbaums nachgelesen. Aber in der Regel denkt er auch schön gemütlich hier. Ja, hier ist Weihnachten. Ist also kein Problem. Warum? Weil die Leute das in aller Regel nicht auffassen als Ritual. Die Leute verbinden das einfach nicht mehr damit. Ja? Deswegen wäre das kein Problem nach dem Gesetz. Okay? Also ihr versteht, glaube ich, das Prinzip dahinter. Jetzt könnte man ganz komplizierte Beispiele nehmen, zum Beispiel Fasching. Ist es jetzt schlimm, wenn man die eigenen Kinder an Fasching verkleidet nach draußen schickt oder nicht? Keine Ahnung, ich will es nicht beantworten, aber ihr merkt, das ist durchaus schwierig, denn hier muss man nachdenken. Man muss nachdenken, was verbinden denn die anderen damit? Wie wirkt denn das, was ich tue? Da muss man abwägen. Die Beispiele, die wir bisher hatten, die waren vielleicht eindeutig. Es gibt viele Beispiele, die sind nicht eindeutig. Da kommt es vielleicht auch auf genau den an, dem ich begegne. Und hier merkt ihr, hier ist ein weises Urteilsvermögen erforderlich. Hier kann man nicht schematisch sagen, das mache ich so oder so, sondern das Gesetz muss man bewegen im Herzen, überlegen, was ist gemeint, was will Gott und wie wende ich das an. Das haben die damals auch schon überlegen müssen und das müssen wir heute auch. Okay, also herzlichen Glückwunsch, ihr habt jetzt 300 Punkte gesammelt. Ihr konntet also gleichziehen mit denen in Bautzen und Bertelsdorf. Wir werden mal morgen sehen, ob ihr da auch gleichziehen könnt. Da gibt es nämlich wieder eine kleine Challenge. Aber jetzt sind wir mal am Ende für heute und wenn wir uns das alttestamentliche Gesetz angucken, vielleicht habt ihr einen Eindruck bekommen und gemerkt, dass das im Alten Testament durchaus viel positiver ist. Dass es ganz detaillierte Werte Gottes vermittelt, ja? Dass das nicht gedacht ist, um die Leute einzuengen, dass es auch nie so von Gott gedacht war, dass es beispielhaft, musterhaft, paradigmatisch zu verstehen ist, dass sogar für uns da ganz wichtige Lehren drinstehen, ja? Sogar Lehren, die im Neuen Testament nicht so direkt ausgedrückt werden. Also zum Beispiel bauen Geländer auf deine Dachterrasse, ja? Steht nirgendwo im Neuen Testament, sollten wir trotzdem tun. Dass da keiner runterstürzt. Ja? Es ist nicht so, dass das einfach überflüssig ist, weil im Neuen Testament alles schon steht, sondern da sind auch für uns wichtige Lehren drin. Wir sehen Gottes Weisheit, Gottes Gerechtigkeit. Wir sehen, dass es ein unglaubliches Privileg sogar ist für Israel, dass das gut war, dass es ein Vorrecht war, dass sie dieses Gesetz hatten. Dass es natürlich auch Sünde und Unvollkommenheit offenbart, weil es ein heiliger und gerechter Maßstab ist. Das kennen wir auch aus dem Neuen Testament. Aber auch, dass dieses Gesetz Weisheit erfordert und fördert. Es erfordert Weisheit, das zu verstehen, aber es fördert auch Weisheit. Man wird weise dadurch. Das sagt der Schreiber vom Psalm 119. Oder sogar, dass, wie der Schreiber das auch sagt, es sogar sich lohnt, darüber nachzusinnen. Darüber nachzudenken, das in den Gedanken hin und her zu wälzen, zu überlegen, was bedeutet das? Was wird damit zum Ausdruck gebracht? Und ich denke, dann ist das alttestamentliche Gesetz für uns ein tolles Beispiel, wie weise und verständig Gott ist und auch wie tief Gottes Wort ist und das für uns einiges an Nutzen haben kann, auch praktischen Nutzen für uns als Gemeinde. Gibt es denn noch Fragen?